Wir haben heute Abend als zweiter Teil des Oberthemas Gemeindebau heute das Thema Abendmahl vor uns. Sinn und Bedeutung des Abendmahls, Bedingungen für Zulassung und so weiter, Verantwortung der Teilnahme und so weiter. Und da wollen wir zuerst ein Bibelwort an den Anfang stellen, und zwar Apostelgeschichte 2, Vers 42. In diesem Kapitel finden wir Pfingsten beschrieben, das heißt der Geburtstag der Gemeinde. Der Tag, an dem die Erlösten durch den Heiligen Geist zu einem Leib zusammengefügt wurden, zu einem Leib getauft wurden. Von den allerersten Kennzeichen der Gemeinde finden wir in Apostelgeschichte 2, 42 vier grundlegende Kennzeichen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Diese vier Kennzeichen, die Lehre der Apostel als absolute Basis, Gemeindebau, ohne diese Basis funktioniert gar nicht. Und dann eben wichtig, die Gemeinde ist nicht etwas, wo es um Einzelpersonen geht, sondern es geht um Gemeinschaft. Und drittens haben wir dann unser Thema, das Abendmahl, das hier genannt wird, das Brechen des Brotes und schließlich die Gebete, also die Gebetsversammlung der Gemeinde. Und um dieses dritte Kennzeichen geht es heute ganz speziell. Dieses Brotbrechen geht zurück auf diesen feierlichen Vorabend der Kreuzigung. Wir schlagen auf Lukas 22, das letzte Passa, wo der Herr Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. Ich lese aus Lukas 22, Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich hinfort nicht mehr davon essen werde, bis dass es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis dass das Reich Gottes komme. Wir sehen hier, der Herr hat sich tief gesehnt, dieses letzte Passa zu feiern mit seinen Jüngern. Und wir haben gelesen in Vers 14, er und die 12 Apostel waren da zusammen. Nun handelt es sich hier um ein jüdisches Fest, das Teil ist der Tora, des Gesetzes Mose, des Bundes vom Sinai, den Gott mit Israel und nicht mit den Völkern geschlossen hat. Und nun im Zusammenhang mit dieser Passafeier sehen wir dann, wie der Herr Jesus im Verlauf dieser Feier das Abendmahl einsetzte. Wir haben hier gelesen von einem Kelch in Vers 17. Und wenn man oberflächlich liest, denkt man, das war der Abendmahlskelch. Das war nicht der Abendmahlskelch. Denn wir lesen ab Vers 19 dann über das Brot des Abendmahls. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dieses tut zu meinem Gedächtnis. Jetzt ist klar, das ist das Brot des Abendmahls. Aber wenn wir weiterlesen, dann steht desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle. das heißt nach der Hauptmahlzeit mit dem Passa, den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das ist der Kelch des Abendmahls. Was ist denn dieser Kelch in Vers 17? Nun, das ist der erste von vier Kelchen, die man damals bei der Passafeier benutzte und durch die Jahrhunderte hindurch bis heute im Judentum. Der erste Kelch, damit wird die Feier eröffnet. Der Vater in der Familie oder der, der die Gruppe eingeladen hat, hier der Herr Jesus, nimmt diesen Kelch. Wir haben gelesen, Vers 17, er nahm einen Kelch, dankte und sprach. Und so ist es auch heute. Man wird gebetet nach Tradition, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Borei Pri HaGefen. Gepriesen seist du, Herr unser Gott, König der Welt, Erschaffer der Frucht des Weinstocks. Und sehen wir genau in dem Zusammenhang, sagt der Herr Jesus in Vers 18, denn ich sage euch, dass ich nicht von der Frucht des Weinstocks oder von dem Gewächs, beide Übersetzungen sind möglich, von der Frucht des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes komme. Das gehört ganz zur üblichen Passafeier. Nun, wie gesagt, es gab vier Kelche, aber in der Beschreibung, im Lukas-Evangelium, haben wir nur eine ganz knappe, kurze Zusammenfassung, was da geschehen ist. In Matthäus haben wir Details, die hier nicht erwähnt werden. Und wir haben auch in Johannes ganz viele Details, die weder in Matthäus, Markus noch Lukas erwähnt werden. Also nicht jeder Evangelist erzählt alles, was an diesem Abend war, sondern es werden wichtige Dinge herausgenommen und wie eine Federzeichnung diese Dinge werden vorgestellt. Und um es auf den Punkt zu bringen, dieser Kelch in Vers 19, das war der dritte Kelch. Und zwar heißt er noch heute Kos Habracha, der Kelch der Segnung. Und diesen Kelch hat der Herr genommen und zum Abendmahlskelch genommen, gemacht. Jetzt schauen wir in 1. Korinther 10 nach. Da nimmt der Apostel Paulus das Thema Abendmahl in den Briefen auf. Und das ist nun ganz wichtig, wie wir gleich sehen werden. In 1. Korinther, Kapitel 10, ich lese ab Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Seht auf Israel nach dem Fleisch, sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun? Dass ein Götzenopfer etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei? Sondern, dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonentisches. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwas stärker als er? Nun, in Vers 16 lesen wir von dem Kelch des Abendmahls und der wird hier genannt der Kelch der Segnung. Das ist genau dieser Ausdruck für den dritten Kelch. Den hat der Herr Jesus zum Abendmahlskelch gemacht und vorher hat er das Brot, und zwar die Matze, das ungesäuerte Brot, das man an Passa benutzt, hat er genommen und zum Abendmahlsbrot gemacht und auch erklärt, was das bedeutet. Dieses Brot, dieses ungesäuerte Brot, spricht von ihm, von seinem Leib. Man muss wissen, Sauerteig hat im Alten und im Neuen Testament immer an allen Stellen eine negative Bedeutung, und zwar bedeutet es Sünde. Es ist ein Bild für die Sünde und deshalb war vorgeschrieben beim Passa in 2. Mose 12, bevor Passa gefeiert wurde, musste aller Sauerteig entfernt werden. Und das heißt also, ein Gottesdienst kann nur geschehen, wenn im Leben aufgeräumt wird. Kein Sauerteig. Und dieses Brot ohne Sauerteig, also ein Brot, das eben nicht mehr vortäuscht, als was da ist. Wir werden gleich noch sehen, in 1. Korinther 5 wird das genannt Brot der Wahrheit. Weil es eben wahr ist, im Gegensatz zu Brot mit Sauerteig, das sich aufbläht, da wird vorgegeben, als sei mehr da, als wirklich da ist. Und so ist dieses wahrhaftige Brot eben ein Bild von Echtheit, Wahrheit und eben auch Sündlosigkeit. Und so hat der Herr Jesus dieses Brot genommen und erklärt, das bedeutet sein Leib, sein vollkommener Leib, der im Opfer am nächsten Tag hingegeben werden sollte. Und der Wein des dritten Kelches bedeutet sein Blut. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das Blut des Messias, das eben vergossen werden sollte zur Vergebung und Erlösung. So hat der Jesus dies eingesetzt und gleich ein Vermächtnis gegeben, dies tut zu meinem Gedächtnis. Damals hatten sie es gemacht, einen Tag bevor das Werk am Kreuz stattfinden sollte. Aber hier deutet der Herr schon an, das sollen sie in der Zukunft ständig wiederholen, und zwar zum Gedächtnis an ihn. Und nun kommt die große Frage, ja, aber das war ja etwas in Verbindung mit der Passafeier. Und die Passafeier war etwas, das Gott Israel gegeben hat und nicht den Völkern. Darum ist ja in dieser Hinsicht der Galaterbrief so scharf. Im Galaterbrief sehen wir Gemeinden von Gläubigen, die aus den Heidenvölkern kamen. Die wollten sich unter das Gesetz vom Sinai stellen. Und die begannen die jüdischen Feste zu feiern. Und der Apostel Paulus schreibt diesen Brief wirklich als Notfallbrief. In Kapitel 4 sagt er, ihr beobachtet Tage, Monate und Jahre. Ich fürchte, ob ich etwa vergeblich um euch gearbeitet habe. Also er sagt, es ist nicht mal mehr klar, wo ihr eigentlich steht, ob ihr echt bekehrt seid oder nicht, weil sie ins Judentum hinein wollten. Und der Galaterbrief macht ganz klar, das geht überhaupt nicht, weil die Gemeinde ist etwas ganz anderes. Das ist nicht eine jüdische Gruppierung, sondern die Gemeinde ist etwas, was Gott von Ewigkeit her geplant hatte, aber es war ein Geheimnis, sagt Epheser 3, bis dann eben der Jesus kam und ganz speziell ab dem Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten hat Gott dieses Geheimnis offengelegt, und zwar ganz speziell in den neutestamentlichen Briefen. Die Gemeinde als ein Leib, bestehend aus Gläubigen aus den Heidenvölkern und Gläubigen aus den Juden, die zusammen ein ganz neues, und zwar ein himmlisches Volk bilden, im Gegensatz zu Israel, dem irdischen Volk. Und jetzt kommt die Frage, ja, aber wenn das Abendmahl von dem Herrn gegeben wurde im Rahmen einer jüdischen Passafeier, gilt dann dieser Aufruf, tut dies zu meinem Gedächtnis, in dem Fall nur für jüdische Gläubige? Und darum ist es so wichtig, dass wir im 1. Korintherbrief ausführliche Belehrungen haben zum Thema Abendmahl. Und zwar in 1. Korinther 10, wo wir schon gelesen haben, und dann in Kapitel 11. Denn der 1. Korintherbrief richtet sich an eine Gemeinde in Griechenland von wesentlich Menschen, die aus dem Heidentum zum Glauben gekommen waren. Und damit wird hier gelehrt, das Abendmahl gehört in die Gemeinde. Nicht die Passafeier, aber das Abendmahl. Das wäre eben aus den Evangelien heraus selber noch nicht klar. Und darum ist es so wichtig, dass wir in den Briefen der Apostel und Propheten, wo wir die Lehre haben über die Gemeinde, auch diese Belehrung haben über das Abendmahl. Ich lese aus 1. Korinther 11 und jetzt ab Vers 17. Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, weil ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn zuerst einmal, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, höre ich, es seien Spaltungen unter euch, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wir sehen, in diesen Versen geht es um das Zusammenkommen als Gemeinde. Das ist sehr wichtig. Es gibt ganz verschiedene Arten von Zusammenkommen. Man kann als Familie am Tisch zusammen das Wort Gottes lesen und das ist eine Zusammenkunft als Familie. Aber das ist nicht eine Zusammenkunft als Gemeinde. Man kann Jugendliche sammeln und mit ihnen das Wort Gottes lesen. Dem kann man sagen Jugendabend oder wie man auch will. Das ist auch ein gesegnetes Zusammenkommen, wenn man sich da wirklich unter das Wort Gottes stellt. Aber es ist nicht ein Zusammenkommen als Gemeinde. Man kann auch Senioren sammeln, sagen wir 60 plus oder 65 plus, dann wäre ich nicht dabei. Und das ist auch eine ganz gute Sache. Also, es gibt ganz verschiedene Arten von Zusammenkommen, um das Wort Gottes zu lesen. Die haben alle ihre Berechtigung, aber das ist nicht das, was die Bibel meint mit Zusammenkommen als Gemeinde. Da geht es eben darum, dass bei diesem Zusammenkommen auch die Voraussetzungen erfüllt sind, die die Bibel zeigt, die man erfüllen muss, um eine Gemeinde zu sein. Wir werden davon auch noch etwas hören heute Abend. Und nun einfach, um es nochmal zu betonen, es geht hier in Vers 18, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt. Und jetzt kommt Vers 20. Wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, so ist das nicht des Herrn Mahlessen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist trunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Was wir hier sehen, ist aus dem Abendmahl in der Gemeinde von Korinth wurde eine üble Sache gemacht. Erstens mal wurde daraus ein Sättigungsmahl gemacht, also ein normales Essen. Das heißt, ein Sättigungsmahl nur für die, die rechtzeitig sind. Denn wir lesen, andere, die dann später kommen, die haben dann gar nichts mehr. Und da wird gleich erklärt, das Abendmahl ist nicht ein Sättigungsmahl. Und darum wird hier erklärt, habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Sättigungsmahl nimmt man ein zu Hause. Privat. Aber das ist dann nicht ein Zusammenkommen als Gemeinde, sondern als Familie mit Besuch und was auch immer. Und interessant ist hier eigentlich, dass erwartet wird, dass die Gemeinde auch Geduld hat im Blick auf die, die ein bisschen später kommen. Ja? In der Schweiz würde man, wenn man da die Bibel selber erfinden würde, dann würde man sagen, dass eben die, die zu spät kommen, die müssen besonders achten auf die, die rechtzeitig kommen. Ja, aber eben, es wird hier eigentlich vorausgesetzt, dass hier eine Geduld miteinander vorliegt. Man wartet und beginnt dann miteinander. Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Fällt uns auf, Paulus sagt hier nicht, er habe dies gehört von Petrus oder von Matthäus, sondern er sagt, ich habe von dem Herrn empfangen. Das heißt, der Apostel Paulus hatte eine ganz spezielle Offenbarung bekommen zu diesem Thema. Ich war in Galater 1, spricht der Apostel Paulus und auch anderswo darüber, dass er spezielle Offenbarungen bekommen hat. Und dazu gehörte auch das Abendmahl. Und das macht auch klar, dass dieses Thema ganz, ganz wichtig war. Er war also nicht abhängig von den anderen Zeugen, sondern er hatte darüber Offenbarungen von Gott bekommen, die er dann weitergeben sollte. Übrigens, ganz wichtig im Zusammenhang mit der Lehre der Inspiration der Heiligen Schrift. Nicht für alle Themen in der Bibel gab es vorher eine Offenbarung. Aber alles, was die Bibelschreiber aufgeschrieben haben, haben sie geschrieben unter Inspiration des Heiligen Geistes. Das ist sehr wichtig, denn in 1. Korinther 7 sagt der Apostel Paulus zu einem bestimmten Thema, die Korinther hatten konkrete Fragen in einem Brief an Paulus geschrieben, Kapitel 7, Vers 1, und er musste antworten und dann sagt er, dass er zu dieser Sache keine Offenbarung hat von dem Herrn. Aber er sagt, was dazu zu sagen ist. Und er sagt am Schluss dann auch, ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Zu diesem Thema hat er nicht eine spezielle Offenbarung. Aber er hat geantwortet, geistlich, abgeleitet aus dem, was eben schon offenbart ist im Wort Gottes. Und das, was er aufgeschrieben hat, das ist inspiriert. Also wir müssen unterscheiden zwischen Offenbarung, Inspiration, und das bedeutet, dass eben gewisse Dinge wurden speziell den Bibelschreibern mitgeteilt, aber nicht alle. Und gewisse Dinge haben Bibelschreiber auch zum Beispiel von anderen gehört. Lukas sagt in Lukas 1, er sei den Augenzeugen nachgegangen und hat das gesammelt. Das war keine Offenbarung. Er hat Augenzeugenberichte gesammelt, aber was er dann aufgeschrieben hat, das geschah unter Inspiration des Heiligen Geistes, wie 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ja, einfach um hier den Unterschied zu zeigen, also hier gab es eine spezielle Offenbarung und diese musste er ganz speziell nicht-jüdischen Christen mitteilen, um klarzumachen, das Abendmahl, das ist nicht eine jüdische Sache, sondern das ist eine Sache, die gehört in die Gemeinde. Und zwar für alle Gläubigen, ob jüdisch oder nicht jüdisch. Hat damit gar nichts zu tun. Und was auch jetzt klar wird, ist, und das gehört in die örtliche Gemeinde. Ich war in den Briefen im Neuen Testament, haben wir nur im 1. Korintherbrief Ausführungen über das Abendmahl. Hier merkt man vielleicht, es gibt manchmal Leute, die sagen, oh, dieses Thema, das steht nur einmal in der Bibel. Dann ist es nicht so wichtig. Wie bitte? Also wenn Gott etwas einmal sagt, dann reicht das. Und das ist dann übrigens bei Vätern und bei Müttern auch so. Aber Ja, wirklich. Aber eben, manchmal muss man aus bestimmten Gründen das zweimal und dreimal sagen. Und eben, wenn Gott etwas einmal sagt, ist es eigentlich schon genügend. Aber das bedeutet nicht, dass es dann weniger wichtig sei, wenn es nur einmal steht. Und so können wir sagen, nur im ersten Korintherbrief von allen Briefen wird dieses Thema behandelt. Allerdings da an zwei Stellen, Kapitel 10, da wird es unterbrochen. Und dann kommt in Kapitel 11. Aber hier wird eben grundsätzlich gezeigt, das Abendmahl gehört in die Ortsgemeinde. Denn der erste Korintherbrief ist ja auch ein Brief, der ganz speziell dieses Thema hat, Gemeindebau am Ort. Natürlich, es werden im ersten Korintherbrief auch Dinge beschrieben über das persönliche Leben und über das Familienleben, im Zusammenhang mit dem Familienleben und so weiter. Aber der Fokus ist ganz stark auf das Gemeindeleben und hier ganz ausdrücklich, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, Vers 18 und dann Vers 20, wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, eben als Gemeinde, und da erklärt er, das ist nicht Abendmahl feiern, wie ihr das tut. Und dann erklärt er, wie eben ihm das geoffenbart wurde. Und Vers 26 ist ganz wichtig, er erklärt, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Damit wird klar. Also das Abendmahl war wirklich eingesetzt für alle Zeiten bis zur Wiederkunft Christi, bis zur Entrückung der Gemeinde. Er sagt nicht, wie häufig, aber er sagt, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, und der Herr hat ja schon gesagt, so oft ihr dies tut, tut dies zu meinem Gedächtnis. Wie wir gelesen haben in Lukas. Also es ist eine Sache des Herzens. Der Herr hat ein solches Verlangen, tut dies zu einem Gedächtnis und dann folgt daraus, dann kann es nicht eine Sache sein, die wir so selten wie möglich tun, sondern eben so oft, dass es eben diesem Wunsch des Herrn auch entspricht. Vers 27. Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, in unwürdiger Weise wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Jeder aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer unwürdig isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Deshalb sind etliche unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. Also ganz dramatisch. Dieser Zustand war so unwürdig in Korinth, wie das Abendmahl gefeiert wurde, dass Gott direkt eingegriffen hatte. Und zwar sagt der Apostel Paulus, das ist der Grund, warum eine ganze Reihe von Korinthern krank waren. Es ist uns klar, nicht jede Krankheit hat mit Sünde etwas zu tun. Aber was wir hier lernen ist, dass es aber diesen Fall geben kann. Und sogar noch stärker, er sagt, und ein Gutteil sind entschlafen. Es sind also sogar Korinther gestorben. Und das zeigt, das Abendmahl ist eine heilige Sache. Das kann man nicht irgendwie feiern. Und es kann dazu führen, wenn die Gemeinde da nicht eben für Heiligkeit sorgt, dass der Herr selber angreift. Aber Frage ist, was ist mit den Verstorbenen geschehen? Sind die verloren gegangen? Schon der Ausdruck ist klärend. Er sagt nicht, ein Gutteil sind gestorben, das wäre auch richtig, aber er sagt entschlafen. Und der Begriff entschlafen für gestorben in der Bibel wird immer gebraucht für Gläubige, nie für Ungläubige. Der Tod der Gläubigen wird mit Entschlafen beschrieben. Und es wird noch klarer, wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt. Und es ist das griechische Wort paideio, das bedeutet Kinder erziehen. So werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Also jetzt wird klar, das ist die schwerste Form von Zucht, die im Leben eines Wiedergeborenen möglich ist, dass er vorzeitig gehen muss. Das ist möglich. Und das ist das, was in 1. Johannes 5 genannt wird, Sünde zum Tod. Es hat nichts zu tun mit Verlorengehen. Aber es hat damit zu tun, dass wenn Gott in unser Leben eingreifen muss, weil wir Dinge einfach nicht in Ordnung bringen wollen, dass er eben uns züchtigt und hat da verschiedene Möglichkeiten. Aber diese Zucht ist eben Kindererziehung. Aber doch, die schärfste Form von Erziehung ist, dass einer früher gehen muss. Und wir haben noch ein Beispiel im Neuen Testament, Apostelgeschichte 5. Das war ganz am Anfang der Gemeinde, Ananias und Sapphira, die so frömmlerisch vorgetäuscht haben, sie hätten ihr ganzes Vermögen hergegeben für die Gemeinde. Und das war gar nicht so. Und sie hätten das gar nicht gemusst. Das war völlig freiwillig. Aber sie wollten so dastehen und dort hat Gott eingegriffen und dieses Ehepaar musste gehen. Aber diese Unordnung, dieses Chaos in Korinth hat der Heilige Geist als Anlass genommen, um grundsätzliche Belehrungen über das Abendmahl für alle Generationen bis zur Wiederkunft Christi uns weiterzugeben. Und zwar wird also klar, wenn wir das Abendmahl feiern als Gemeinde, dann muss der Einzelne darauf achten, dass sein Leben in Ordnung ist. Und darum sagt der Apostel in Vers 27, wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, in unwürdiger Weise, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Natürlich kann man sagen, das Brot ist ja nur symbolisch und der Kelch ist ja nur symbolisch das Blut Christi. Ja, aber es bedeutet den Leib und es bedeutet das Blut. Und Symbolik ist eben nicht einfach nur Symbolik, sondern Symbolik bedeutet wirklich, dass man, wenn man das unwürdig macht, dass man eben sich am Herrn selbst verschuldet. Weil das Blut eben wirklich sein Blut bedeutet und das Brot wirklich sein Leib bedeutet, kann man damit nicht irgendwie umgehen und man macht sich also an dem Herrn so schuldig. Das heißt also, in unwürdiger Weise darf man nicht teilnehmen. Aber Vers 28 zeigt uns, wie kann man denn würdig sein? Jeder aber prüfe sich selbst. Also man muss sich selber fragen, immer wieder fragen, was ist in meinem Leben nicht in Ordnung? Was sollte in Ordnung gebracht werden? Und wenn wir uns das Gebet aus Psalm 139 zu eigen machen, dann sind wir eben auf einem guten Weg. So betet David in Psalm 139, Vers 23, erforsche mich, Gott. Und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf ewigem Weg. Und Hiob sagt, was ich nicht sehe, zeige du mir. In Psalm 19 sagt David, auch von verborgenen Sünden sprich mich los oder reinige mich. Also auch Dinge, die einem nicht bewusst sind, eben so den Herrn bitten, reinige mich davon. Und da, wo uns eben bewusst wird, dann müssen wir nach 1. Johannes 1, Vers 9 handeln. Und das gehört zum ABC des echten Christseins, dass wir ständig und sofort Dinge in unserem Leben ordnen, wenn Dinge in unser Leben hineinkommen, die nicht richtig sind. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen Und zwar ist es im Griechischen ein Durativ. Es hat die Bedeutung, wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, durativ, immer wieder vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, durativ, uns immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also wir müssen uns zuerst beurteilen und wenn uns Dinge bewusst werden, die nicht in Ordnung sind, die müssen wir ordnen. Und dann sagt der Apostel in Kapitel 11, Vers 28 von 1. Korinther, jeder aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Also, wenn man sich prüft und wenn man die Dinge in Ordnung bringt, dann ist man würdig. Man muss also nicht denken, man muss irgendwie einen Stand erreichen von einer annähernden Sündlosigkeit im Leben. Und erst dann kann man teilnehmen am Abendmahl. Nein, es geht darum, dass man Dinge sofort und ständig ordnet und nicht ungeordnet zum Abendmahl geht. Aber wenn es dann geordnet ist, dann sind wir würdig. Nicht in uns, sondern weil wir Vergebung haben. Und die Vergebung muss man auch bewusst, dankend in Anspruch nehmen. Und dann wird gesagt, ermutigend, und so esse ihr von dem Brot und trinke von dem Kelch. Aber eben unwürdig essen, trinken, das geht gar nicht. Und so sehen wir, wie der Apostel Paulus erklärt, dass eben beim Abendmahl eine persönliche Verantwortung da ist, die man erfüllen muss, um daran teilzunehmen. Die erste Voraussetzung ist überhaupt, dass man wiedergeboren ist. Und zwar müssen wir uns im Klaren sein, der erste Korintherbrief, der wird ganz bewusst an Menschen geschrieben, die wiedergeboren sind. Ich schlage auf 1. Korinther 1, Vers 2. Der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, denen ist dieser Brief geschrieben, nicht an Ungläubige oder Halbbekehrte, berufenen Heiligen. Und dann sehen wir, aber das reicht noch nicht, dass wir Wiedergeborene sind, Geheiligte durch das Blut Jesu, sondern wir müssen auch unser Leben praktisch in Ordnung bringen. Also jemand, der sein Leben eben praktisch nicht in Ordnung bringt, der muss sich im Klaren sein, so bin ich nicht würdig, so kann ich nicht teilnehmen. Und jetzt verstehen wir, daraus wird abgeleitet, beim Abendmahl geht es um eine persönliche Verantwortung, die jeder hat. Ja, das ist richtig. Aber es ist nicht das Letzte, nicht das Einzige. Es gibt den Fall, eine Gemeinde kommt zusammen zum Abendmahl und es kommt ein Fremder und er möchte auch teilnehmen. Niemand kennt ihn. Und er sagt, ja, das ist ja meine persönliche Sache, das steht ja in 1. Korinther 11, an jeder prüfe sich selbst, das mache ich schon, das ist nicht eure Sache. Und die Gemeinde sagt, doch, das ist unsere Sache. Wir müssen wissen, mit wem wir Brot brechen. Nein, das ist nicht eure Sache. 1. Korinther 11 zeigt die persönliche Seite. Korrekt. Das sehen wir auch so. Aber 1. Korinther 5 zeigt, dass es eine kollektive Verantwortung gibt. Im gleichen Brief sehen wir nämlich, dass die Gemeinde als Ganzes eben darüber wachen muss, wer teilnimmt und wer nicht. 1. Korinther 5, Vers 1. Überhaupt hört man, dass Hurerei unter euch sei. Und zwar eine solche Hurerei, die nicht einmal unter den Nationen vorkommt, dass einer seines Vaters Frau hat. Also eine unglaubliche Katastrophe in Korinth. Das war so allgemein bekannt. Es gibt einen Fall von Hurerei. Hurerei Das griechische Wort Porneia bezeichnet im Neuen Testament jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Also vor der Ehe, neben der Ehe und übrigens auch nach der Ehe. Ja, wenn jemand verwitwet ist, dann müsste er wieder heiraten. Aber wenn er nicht heiratet und einfach mit jemandem zusammenlebt, dann ist das eben auch Hurerei. Aber hier haben wir einen ganz extremen Fall. Er sagt, nicht mal unter den Heiden ist das verbreitet, was bei euch geschieht. Dass einer also in Unzucht lebte mit der Frau seines Vaters. Und das nennt man Inzest. Aber wir wissen, dass unsere Gesellschaft schon so dekadent ist, dass heute in der Politik sogar davon gesprochen wird, dass man auch Inzest legalisieren möchte. Aber der Apostel Paulus konnte damals noch sagen, die nicht mal einmal unter den Nationen vorkommt, dass einer seines Vaters Frau hat. Und dann Vers 2. Und ihr seid aufgebläht und habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte weggetan würde. Jetzt macht Paulus der Gemeinde einen Vorwurf. Er sagt, ihr seid aufgeblasene Leute. Ihr habt euch darüber nicht gebeugt als Gemeinde, dass so etwas überhaupt unter euch möglich ist. Ja gut, die hätten sagen können, das ist sein Problem, wir machen das ja nicht, er macht das. Aber er sagt, nein, ihr könnt nicht sagen, das ist seine Sache. Das geht euch ganz direkt als Gemeinde an. Und ihr hättet darüber als Gemeinde euch beugen müssen. Und zweitens, die Konsequenz wäre gewesen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte weggetan würde. Interessant, es heißt hier, der die Tat begangen hat, und ist ein Aorist. Also punktuell, wer diesen Akt vollzogen hat, der muss von euch ausgeschlossen werden. Er sagt nicht, ja, jetzt müsst ihr die halt mal fragen, ob ihr das nicht doch bereut und ob ihr da nicht bereit wäre, das jetzt aufzugeben. Nein, er sagt, ihr hättet ihn hinaustun sollen. Diese Tat an sich vollzogen macht die Gemeinde verantwortlich, dass sie ihn ausschließen müsste. Vers 3. Denn ich zwar dem Leib nach abwesend, aber im Geist anwesend, habe schon als anwesend geurteilt, den, der dies so verübt hat, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, einen solchen dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn Jesus. Jetzt sagt der Apostel Paulus, die Sache ist so schwerwiegend, ich habe geurteilt, dieser, und ich will das tun in Übereinstimmung mit euch als Gemeinde, dass dieser dem Satan überliefert werden muss. Das ist etwas, was nur ein Apostel konnte. Wir lesen auch in 1. Timotheus 1 von einem solchen Fall, wo der Apostel Paulus sagt, dass er eine Person dem Satan überliefert hat. Also das kann die Gemeinde nicht. Aber er als Apostel konnte das und wollte das in Übereinstimmung, in Harmonie machen mit der Gemeinde in Korinth. Und was hat man darunter zu verstehen? Zum Verderben des Fleisches. Das ist etwas Ähnliches wie bei Hiob. Aber bei Hiob war es nicht wegen Sünde. Aber eben Gott hatte bei Hiob zugelassen, dass der Satan die Gesundheit Hiobs antasten durfte. Und als Apostel hatte Paulus diese Autorität, dass er eben in besonderen Fällen eine Person dem Satan übergeben konnte, damit er quasi wie bei Hiob sich vergreifen konnte durch Krankmachen. Aber das Ziel war, um diesen Menschen zum Zusammenbruch zu führen, dass er umkehrt. Und darum wird gesagt, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn Jesus. Der Tag des Herrn Jesus ist der Tag, wenn er kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Dort soll dieser Mann auch dabei sein. Aber da muss ein ganz ernster Weg der Wiederherstellung geschehen. Nun gehen wir gleich weiter. Euer Rühmen ist nicht gut. Also sie dachten, das ist seine Sache, das ist nicht unsere Sache. Das ist sich rühmen, das ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ungesäuert seid. Also hier sehen wir, der Apostel Paulus greift auf die Symbolik des Passafestes zurück. Und so wie man beim Passafest immer allen Sauerteig aus dem ganzen Haus entfernen muss, bevor man Passa feiern kann, sagt ihr, ihr müsst diesen Sauerteig, und das ist diese Sünde in der Gemeinde, müsst ihr ordnen und das hinaustun. Und er erklärt auch das Prinzip, ein wenig Sauerteig zum frischen Teig hinzu, führt immer dazu, alles wird angesteckt und durchsäuert. Umgekehrt geht es nicht. Man kann also nicht ein bisschen frischen Teig zu einem größeren Teig, der durchsäuert ist, hinzutun und warten, bis der dann entsäuert wird. Geht nicht. Und so wird hier gezeigt, dass wenn Böses in der Gemeinde zugelassen wird, dann frisst es um sich. Es entwickelt sich. Und es hat eine Ansteckungskraft. Also wenn eine Gemeinde hier auf moralischem Gebiet so ist, ja, das ist seine Sache, das ist nicht unsere Sache, dann muss klar sein, das wird nicht bei diesem einen Fall bleiben. Das wird Auswirkungen haben auf andere. Und dann wird gleich erklärt, denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet worden. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Jetzt wird klar gemacht, es geht bei uns nicht, dass wir eine Passafeier machen, wie im Judentum, aber die Passafeier im Judentum ist eigentlich das Bild für den Gottesdienst in der Gemeinde. Da geht es nicht um ein Lamm, das im Tempel geschlachtet wird, sondern es geht um den Herrn Jesus. Er ist unser Passa. Er ist geschlachtet worden und darum ist eben das, was wir letztes Mal betrachtet haben, Anbetung. Eine Sache, die eben im Gottesdienst gewissermaßen wie eine Passafeier zum Tragen kommt. Lasst uns Festfeier halten. Gottesdienst ist eine Festfeier. Aber es wird ganz klar gesagt, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Und da wird klar gemacht, hier geht es eben um die Symbolik. Eben unser Leben muss wahr sein, echt, gereinigt und so können wir wirklich Gottesdienst feiern. Und hier sagt er noch, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und so weiter. Was ist alter Sauerteig? Nun, das in Korinth war gerade eine ganz frische, aktuelle Sache. Aber es könnte auch sein, Dinge, die weiter zurückliegen, aber nie in Ordnung gekommen sind. Das geht auch nicht. Das wäre alter Sauerteig. Muss auch weg. Alles muss hinausgetan werden. Und dann können wir aber eben eine glückliche Festfeier halten. Und dann erklärt der Apostel Paulus weiter, ganz grundsätzlich, Vers 9, ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Huren Umgang zu haben. Nicht durchaus mit den Huren dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Hure ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Schmäher oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Also hier sagt der Apostel Paulus, eigentlich habe ich das euch ja auch schon gesagt, wenn jemand eben aus der Gemeinde ausgeschlossen werden muss, wegen so schwerwiegenden Dingen, merkt man das nicht irgendwelche Sünden. Wir haben in 1. Korinther 11 gesehen, ein jeder prüfe sich selbst. Und Diese Dinge müssen wir im persönlichen Leben vor dem Herrn ordnen. Es gibt ja Gemeinden, die verlangen, alle müssen das, was in der letzten Woche war, offenlegen. Das ist das Kennzeichen einer Sekte. Das ist eine Art Psychosekte. Das ist so wieder das Wort Gottes. Gott will nicht die Entblößung der Gläubigen. Und hier wird gesagt, während der Zeit des Ausschlusses soll dann kein sozialer Umgang geschehen, mit einem solchen selbst nicht zu essen. Und natürlich kommt dann die Frage, ja, und was ist denn an meinem Arbeitsplatz, da habe ich Leute, die leben. Ja, natürlich, aber das geht eben nicht um die Menschen dieser Welt. Da haben wir ständig mit Menschen, die in diesen Sünden leben, zu tun. Aber es geht darum, wenn jemand eben zur Gemeinde gehörte und am Tisch des Herrn teil hatte und der in eine solche Sünde fällt, dann muss die Gemeinde das tun. Natürlich mit der Absicht, um ihn wiederherzustellen. Und darum sehen wir dann auch in 2. Korinther 2, wie dieser Mann, der hier dann schließlich ausgeschlossen wurde, zur Buße kam und Paulus muss ermutigen, nehmt ihn auf und vergebt. Aber da war eben diese Zucht notwendig und der Apostel Paulus sagt weiter in Vers 12, denn was habe ich, die zu richten, die draußen sind? Das sind die Ungläubigen. Ihr richtet ihr nicht die, die drinnen sind, die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Also hier wird klar gemacht, es gibt einen Unterschied zwischen drinnen und draußen. Drinnen, das sind die, die eben zum Abendmahl auch zugelassen sind. Und draußen, das sind die Ungläubigen. Das ist nicht unsere Sache. Aber die Gemeinde hat eine Verantwortung für die, die drinnen sind. Und da sagt er, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Und das ist, kann man sagen, die schwerste Zucht, die die Gemeinde vollziehen kann. Und jetzt ist auch wieder wichtig, eine Jugendgruppe kann keine solche Zucht üben. Ein Frauenfrühstück auch nicht. Und jetzt sehen wir, was der Unterschied ist zwischen dem Zusammenkommen einer Gemeinde und irgendeinem Zusammenkommen. Das Zusammenkommen der Gemeinde hat von Gott, kann man sagen, eine richterliche Autorität bekommen. Und wenn wir denken an letztes Mal, Matthäus 16, der Jesus erwähnt zum ersten Mal die Gemeinde im Neuen Testament, die gebaut wird auf den Felsen, Christus, Matthäus 18, und dort geht es gerade um Gemeindezucht. Und da wird gesagt, dass die Gemeinde eben binden und lösen kann, ausschließen und wieder aufnehmen kann. Diese Autorität hat Gott der Gemeinde gegeben und die muss sie eben auch ausüben. Und darum haben wir jetzt gerade diese beiden Seiten, 1. Korinther 11, macht ganz klar die persönliche Verantwortung. Im normalen Christenleben funktioniert das. Aber wir haben das auch schon erlebt, dass einer kam und der wollte aber nicht, war nicht bereit zu einem Gespräch, bevor er am Abendmahl teilnimmt. Er könne sich selber beurteilen. Aber ich wusste, dass er seine Frau schlägt. Und nicht nur einmal, ja? Also, das zeigt, es gibt Leute, die können zwar sagen, ich kann mich selber beurteilen, aber sie können es nicht. Und da hat die Gemeinde eine Verantwortung, das geht überhaupt gar nicht. Und darum sehen wir, 1. Korinther 5 zeigt, es gibt eine kollektive Verantwortung. Und 1. Korinther 11 zeigt, es gibt eine persönliche, individuelle Verantwortung. Und vielleicht, um das noch abzurunden, schlagen wir auf Apostelgeschichte 9. Das war nach der Bekehrung von Saulus. Es ging einige Zeit, bis er schließlich nach Jerusalem kam. Zum ersten Mal nach seiner Bekehrung nach Jerusalem. Apostelgeschichte 9, 26. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Wichtig, im Griechischen ist das ein Durativ. Das heißt, er versuchte sich wiederholt anzuschließen, nicht eine Tat. Der hat das also mehr als einmal versucht, sich den Gläubigen anzuschließen, und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Hat also keinen Erfolg. Die haben gesagt, das geht nicht und wir glauben nicht, dass du bekehrt bist. Vers 27, Barnabas aber nahm sich seiner an, brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn. Es brauchte einen Barnabas und der hatte mehr Informationen. Und er konnte genau erklären, warum man sicher sein kann, dass dieser Mann bekehrt ist. Und konnte auch konkret erklären, diese Bekehrung ist geschehen und dann hat er wirklich in Damaskus Zeugnis abgelegt, in der Synagoge. Und da ist wirklich eine Wende geschehen und das hat überzeugt. Das waren zwei Zeugen. Paulus, sein eigenes Zeugnis reichte nicht, aber zwei Zeugen, Barnabas und Paulus. Und sehen wir, im Alten Testament haben wir bereits schon diesen Grundsatz, 5. Mose 19, Vers 15, das Zeugnis von zwei oder drei Zeugen. Und dieser Grundsatz wird im Neuen Testament an diversen Stellen wieder aufgenommen. Matthäus 18, 1. Timotheus 5, 2. Korinther 13 und so weiter. Und jetzt möchte ich noch eine Stelle anführen aus Apostelgeschichte 18. Da lesen wir von Apollos, der als Gläubiger aufgenommen war in der Gemeinde in Ephesus, aber dann wollte er nach Korinth gehen. Und wir lesen in Apostelgeschichte 18, Vers 27, als er aber nach Achaia, in diese Provinz, wo Korinth liegt, reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behülflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus, der Messias ist. Also er ging nach Korinth, aber es reichte offensichtlich nicht, dass er da hinkommt und sagt, ich heiße Apollos und ich möchte jetzt gerne zu eurer Gemeinde gehören. Sie kannten ihn nicht. Aber die Gemeinde hier kannte ihn sehr wohl. Und die haben einen Brief geschrieben und so konnten die Korinther eben im Vertrauen auf dieses Zeugnis der Gemeinde in Ephesus wissen, dieser Mann ist kein gefährlicher Mann, der ihr Lehren bringt. Das ist auch nicht einer, der in Sünde lebt und ist wirklich ein Kind Gottes, das mit dem Herrn lebt. Und so konnten sie ihn aufnehmen. Aber wir sehen, das ging nicht einfach auf das persönliche Zeugnis allein, sondern es brauchte mindestens einen Zeugen, der da einstehen konnte. Und das war eine Absicherung schon von Anfang an, damit eben die Gemeinden geschützt werden konnten gegen Gefahren von außen. Ich habe gesagt, noch eine Stelle und jetzt füge ich doch noch eine hinzu. Das war eben die letzte Stelle und jetzt die allerletzte. Apostelgeschichte 20, da spricht der Apostel Paulus zu den Ältesten von Ephesus im Blick auf die Zukunft. Wenn er stirbt, was dann mit Ephesus geschehen wird. Apostelgeschichte 20, Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran. Und so weiter. Also, diese Gefahr war damals real und sie ist auch heute noch real. Und darum hat Gott eben diese Sicherung eingebaut. Es ist nicht eine absolute Sicherung. Auch mit dieser Sicherung kann es dem Feind gelingen, eben Menschen hineinzubringen mit Unmoral, mit Irrlehre, die Schaden bringen für die Gemeinde. Aber es geht nicht einfach so mit einer völlig offenen Türe. Und darum ist es wichtig, dass wir diese Belehrungen, wie das Wort Gottes sie uns zeigt, eben überdenken und dann auch in die Tat umsetzen. Und das Ziel von allem ist eben, dass der Herr Jesus erhoben wird. So ist es eben möglich. Wir denken, 1. Korinther 5, so ein trauriges Kapitel und dann diese leuchtende Verse, denn auch unser Passa, Christus ist geschlachtet. Lasst uns Festfeier halten. Eben all diese Belehrungen sind nötig, damit eben dieser glückliche Gottesdienst, wo Christus, der Sohn und der Vater, der ihn gegeben hat, verherrlicht wird durch die örtliche Gemeinde. Wir wollen an dieser Stelle jetzt schließen.